Hallo, weiter geht's mit den 20 Märchenminuten. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, es geht weiter mit Kohlenmunk Peter und was er gemacht hat, jetzt wo er das steinerne Herz hat. Zu den Bettlern ist er jedenfalls nicht sehr nett. Ganz im Gegenteil. Aber ich lese mal weiter. Er pfiff und hetzte, und die Bettelleute flogen schreiend auseinander. Am meisten Beschwerde machte ihm das alte Weib. Das war aber niemand anders als Frau Munkin, Peters Mutter. Sie war in Not und Elend geraten, als man ihr Haus und Hof verkauft hatte, und ihr Sohn, als er reich zurückgekehrt war, hatte sich nicht mehr nach ihr umgesehen. Da kam sie nun zuweilen, alt, schwach und gebrechlich, an einem Stock vor sein Haus. Hinein wagte sie sich nicht mehr, denn er hatte sie einmal weggejagt. Aber es tat ihr weh, von den Guttaten anderer Menschen leben zu müssen, da der eigene Sohn ihr ein sorgloses Alter hätte bereiten können. Aber das kalte Herz wurde nimmer gerührt von dem Anblick der bleichen, wohlbekannten Züge, von den bittenden Blicken, von der welken, ausgestreckten Hand, von der hinfälligen Gestalt. Mürrisch zog er, wenn sie sonnabends an die Tür pochte, einen Sechsbätzner hervor, schlug ihn in ein Papier und ließ ihn hinausreichen durch einen Knecht. Er vernahm ihre zitternde Stimme, wenn sie dankte und ihm wünschte, es möge ihm wohl ergehen auf Erden. Er hörte sie hüstelnd von der Tür schleichen, aber er dachte weiter nicht mehr daran, als dass er wieder 6 Batzen umsonst ausgegeben. Endlich kam Peter auf den Gedanken zu heiraten. Er wusste, dass im Schwarzwald jeder Vater ihm gerne seine Tochter geben werde. Aber er war schwierig in seiner Wahl, denn er wollte, dass man auch hierin sein Glück und seinen Verstand preisen sollte. Daher ritt er umher im ganzen Wald, schaute hier, schaute dort, und keine der schönen Schwarzwälderinnen deuchte ihm schön genug. Endlich, nachdem er auf allen Tanzböden umsonst nach der schönsten Ausschau gehalten hatte, hörte er eines Tages die allerschönste und tugendsamste im ganzen Wald sei eines armen Holzhauers Tochter. Sie lebe still und für sich, besorge geschickt und emsig ihres Vaters Haus und lasse sich nie auf dem Tanzboden sehen, nicht einmal zu Pfingsten oder Kirchweih. Als Peter von diesem Wunder des Schwarzwalds hörte, beschloss er, um sie zu werben und ritt nach der Hütte, die man ihm bezeichnet hatte. Der Vater der schönen Lisbeth empfing den vornehmen Herrn Munk mit Staunen, und er staunte noch mehr, als er hörte, es sei dies der reiche Herr Peter und er wolle sein Schwiegersohn werden. Er besann sich auch nicht lange, denn er meinte, all seine Sorge und Armut werde nun ein Ende nehmen, sagte zu, ohne die schöne Lisbeth zu fragen, und das gute Kind war so folgsam, dass es ohne Widerrede Frau Peter Munkin wurde. Aber es wurde der Armen nicht so gut, wie sie sich geträumt hatte. Sie glaubte, ihr Hauswesen wohl zu verstehen, aber sie konnte Herrn Peter nichts zu Dank machen. Sie hatte Mitleid mit armen Leuten, und da ihr Eheherr reich war, dachte sie, es sei keine Sünde, einem armen Bettelweib einen Pfennig oder einem alten Mann einen Schnaps zu reichen. Aber als Herr Peter dies eines Tages merkte, sprach er mit zürnenden Blicken und rauer Stimme, »Warum verschleuderst du mein Vermögen an Lumpen und Straßenläufer? Hast du was mitgebracht ins Haus, das du wegschenken könntest? Mit deines Vaters Bettelstab kann man keine Suppe wärmen, und du wirfst das Geld aus wie eine Fürstin. Noch einmal lass dich ertappen, so sollst du meine Hand fühlen.« Die schöne Lisbeth weinte in ihrer Kammer über den harten Sinn ihres Mannes und sie wünschte oft, lieber daheim zu sein in ihres Vaters ärmlicher Hütte, als bei dem reichen, aber geizigen, hartherzigen Peter zu Hause. Ach, hätte sie gewusst, dass er ein Herz von Marmor habe und weder sie noch irgendeinen Menschen lieben könnte, so hätte sie sich wohl nicht gewundert. So oft sie aber jetzt unter der Tür saß und es ging ein Bettelmann vorüber und zog den Hut und hub an seinen Spruch, so drückte sie die Augen zu, das Elend nicht zu schauen. Sie ballte die Hand fester, damit sie nicht unwillkürlich in die Tasche fahre, ein Kreuzerlein herauszulangen. So kam es, dass die schöne Lisbeth im ganzen Wald verschrien wurde und es hieß, sie sei noch geiziger als Peter Munk. Aber eines Tages saß Frau Lisbeth wieder vor dem Haus und spann und murmelte ein Liedchen dazu, denn sie war munter, weil es schön Wetter und Herr Peter ausgeritten war über Feld. Da kommt ein altes Männlein des Weges daher. Das trägt einen großen, schweren Sack und sie hört es schon von weitem keuchen. Teilnehmend sieht ihm Frau Lisbeth zu und denkt, einem so alten, kleinen Mann sollte man nicht mehr so schwer aufladen. Indes keucht und wankt das Männlein heran und als es gegenüber von Frau Lisbeth war, brach es unter dem Sack beinahe zusammen. Habt die Barmherzigkeit, Frau, und reicht mir nur einen Trunk Wasser, sprach das Männlein. Ich kann nicht weiter, muss elend verschmachten. Aber ihr solltet in eurem Alter nicht mehr so schwer tragen, sagte Frau Lisbeth. Ja, wenn ich nicht als Bote gehen müsste, der Armut halber und um mein Leben zu fristen, antwortete er. Ach, so eine reiche Frau wie ihr weiß nicht, wie weh Armut tut und wie wohl ein frischer Trunk bei solcher Hitze. Als sie dies hörte, eilte sie ins Haus, nahm einen Krug vom Gesims und füllte ihn mit Wasser. Doch als sie zurückkehrte und nur noch wenige Schritte von ihm war und das Männlein sah, wie es so elend und verkümmert auf dem Sack saß, da fühlte sie inniges Mitleid, bedachte, dass ja ihr Mann nicht zu Hause sei, und so stellte sie den Wasserkrug beiseite. Sie nahm einen Becher und füllte ihn mit Wein, legte ein gutes Roggenbrot darauf und brachte das dem Alten. »So ein Schluck Wein mag euch besser frommen als Wasser, da ihr schon gar so alt seid«, sprach sie, »aber trinkt nicht so hastig und esst auch Brot dazu.« Das Männlein sah sie staunend an, bis große Tränen in seinen alten Augen standen. Es trank und sprach dann, »Ich bin alt geworden, aber ich habe wenige Menschen gesehen, die so mitleidig waren und ihre Gaben so schön und herzig zu spenden wussten wie ihr, Frau Lisbeth. Aber es wird euch dafür auch recht wohl gehen auf Erden. Solch ein Herz bleibt nicht unbelohnt.«
»Nein, und den Lohn soll sie zur Stelle haben«, schrie eine schreckliche Stimme. Und als sie sich umsahen, war es Peter mit blutrotem Gesicht. »Und sogar meinen Ehrenwein gießest du aus an Bettelleute und meinen Mundbecher gibst du an die Lippen der Straßenläufer. Da, nimm deinen Lohn!«
Frau Lisbeth stürzte zu seinen Füßen und bat um Verzeihung, aber das steinerne Herz kannte kein Mitleid. Er drehte die Peitsche um, die er in der Hand hielt, und schlug sie mit dem Handgriff von Ebenholz so heftig vor die schöne Stirn, dass sie leblos dem alten Mann in die Arme sank. Als Peter dies sah, war es doch, als reute ihn die Tat auf der Stelle. Er bückte sich herab, zu schauen, ob noch Leben in ihr sei, aber das Männlein sprach mit wohlbekannter Stimme, »Gib dir keine Mühe, Kohlen Peter. Es war die schönste und lieblichste Blume im Schwarzwald, aber du hast sie zertreten. Und nie mehr wird sie wieder blühen.« Da wich alles Blut aus Peters Wangen. Und er sprach, »Also ihr seid es, Herr Schatzhauser. Nun, Was geschehen ist, ist geschehen. Und es hat wohl so kommen müssen. Ich hoffe aber, ihr werdet mich nicht bei dem Gericht anzeigen als Mörder.
Elender,
erwiderte das Glasmännlein. Was würde es mir frommen, wenn ich deine sterbliche Hülle an den Galgen brächte? Nicht irdische Gerichte sind es, die du zu fürchten hast, sondern andere und strengere. Denn du hast deine Seele an den Bösen verkauft.
Und hab ich mein Herz verkauft, schrie Peter. So ist niemand dran schuld als du und deine betrügerischen Schätze. Du tückischer Geist hast mich ins Verderben geführt, mich getrieben, dass ich bei einem anderen Hilfe suchte, und auf dir liegt die ganze Verantwortung.
Aber kaum hatte er dies gesagt, so wuchs und schwoll das Glasmännlein an und wurde hoch und breit, und seine Augen sollen so groß gewesen sein wie Suppenteller. Und sein Mund war wie ein geheizter Backofen und Flammen blitzten daraus hervor. Peter warf sich auf die Knie und sein steinernes Herz schützte ihn nicht, dass nicht seine Glieder zitterten wie eine Espe. Mit Geierskrallen packte ihn der Waldgeist im Nacken, drehte ihn um, wie ein Wirbelwind dürres Laub durcheinander schüttelt und warf ihn dann zu Boden, dass ihm alle Rippen knackten.
Erdenwurm,
rief er mit einer Stimme, die wie der Donner rollte.
Ich könnte dich zerschmettern, wenn ich wollte, denn du hast gegen den Herrn des Waldes gefrevelt. Aber um dieses toten Weibes willen, das mich gespeist und getränkt hat, gebe ich dir 8 Tage Frist. Bekehrst du dich nicht zum Guten, so komme ich und zermalme dein Gebein, und du fährst hin in deinen Sünden.
Es war schon Abend, als einige Männer, die vorbeigingen, den reichen Peter Munk an der Erde liegen sahen. Sie wandten ihn hin und her und suchten, ob noch Atem in ihm sei, aber lange war ihr Suchen vergebens. Endlich ging einer in das Haus und brachte Wasser herbei und besprengte ihn. Da holte Peter tief Atem, stöhnte und schlug die Augen auf, schaute lange um sich her und fragte dann nach Frau Lisbeth, aber keiner hatte sie gesehen. Er dankte den Männern für ihre Hilfe, schlich sich in sein Haus und suchte überall, aber Frau Lisbeth war weder im Keller noch auf dem Boden. Und das, was er für einen schrecklichen Traum gehalten, war bittere Wahrheit. Nun war er ganz allein. Es kamen ihm sonderbare Gedanken. Er fürchtete sich vor nichts, denn sein Herz war ja kalt. Aber wenn er an den Tod seiner Frau dachte, kam ihm sein eigenes Hinscheiden in den Sinn und wie belastet er dahinfahren werde. Schwer belastet, mit Tränen der Armen, mit Tausenden ihrer Flüche, die sein Herz nicht erweichen konnten. Belastet mit der stillen Verzweiflung seiner Mutter, mit dem Blut der schönen, guten Lisbeth. Und konnte er doch nicht einmal dem alten Mann, ihrem Vater Rechenschaft geben, wenn er käme und fragte, wo ist meine Tochter, dein Weib? Wie wollte er einem anderen Frage stehen, dem alle Wälder, alle Seen, alle Berge gehören und das Leben der Menschen? Es quälte ihn auch nachts im Traum und alle Augenblicke wachte er auf an einer süßen Stimme, die ihm zurief, Peter, schaff dir ein wärmeres Herz. Und wenn er erwacht war, schloss er doch schnell wieder die Augen, denn der Stimme nach musste es Frau Lisbeth sein, die ihm diese Warnung zurief. Den anderen Tag ging er ins Wirtshaus, um seine Gedanken zu zerstreuen, und da traf er den dicken Ezekiel. Er setzte sich zu ihm, Sie sprachen dies, jenes, vom schönen Wetter, vom Krieg, von den Steuern und endlich auch vom Tod und wie da und dort einer so schnell gestorben sei. Da fragte Peter den Dicken, was er denn vom Tod halte und wie es nachher sein werde. Ezekiel antwortete ihm, dass man den Leib begrabe, die Seele aber fahre entweder auf zum Himmel oder hinab in die Hölle. Also begräbt man das Herz auch? Fragte der Peter gespannt.
Ei, freilich, das wird auch begraben.
Wenn aber einer sein Herz nicht mehr hat, fuhr Peter fort. Ezekiel sah ihn bei diesen Worten schrecklich an.
Was willst du damit sagen? Willst du mich foppen? Meinst du, ich hab kein Herz?
Oh, Herz genug. So fest wie Stein, erwiderte Peter. Ezekiel sah ihn verwundert an, schaute sich um, ob es niemand gehört habe und sprach dann, woher weißt du's? Oder pocht vielleicht das Deinige auch nicht mehr? Pocht nicht mehr, wenigstens nicht hier in meiner Brust, antwortete Peter Munk. Aber sag mir, da du jetzt weißt, was ich meine, wie wird es gehen mit unseren Herzen?
Was kümmert dich dies, Gesell?
Fragte Ezekiel lachend.
Hast ja auf Erden genug zu laben und genug damit zu tun.
Das ist ja gerade das Bequeme an unseren kalten Herzen, dass uns keine Furcht befällt vor solchen Gedanken. Wohl wahr, aber man denkt doch daran. Und wenn ich auch jetzt keine Furcht mehr kenne, so weiß ich doch wohl noch, wie sehr ich mich vor der Hölle gefürchtet, als ich noch ein kleiner, unschuldiger Knabe war.
Nun, gut wird es uns gerade nicht gehen, sagte Ezekiel. Hab mal einen Schulmeister darüber gefragt. Der sagte mir, dass nach dem Tod die Herzen gewogen würden, wie schwer sie sich versündigt hätten. Die Leichten steigen auf, die Schweren sinken hinab und ich denke, unsere Steine werden ein gutes Gewicht haben.
Ach, freilich, erwiderte Peter. Und es ist mir oft selbst unbequem, dass mein Herz so teilnahmslos und ganz gleichgültig ist, wenn ich an solche Dinge denke. So sprachen sie. Aber in der nächsten Nacht hörte er 5 oder 6 Mal die bekannte Stimme in sein Ohr lispeln. Peter, schaff dir ein wärmeres Herz. Er empfand keine Reue, dass er sie getötet. Aber wenn er dem Gesinde sagte, dass seine Frau verreist sei, so dachte er immer dabei, wohin mag sie wohl gereist sein? 6 Tage hatte er es so getrieben, und immer hörte er nachts diese Stimme, und immer dachte er an den Waldgeist und seine schreckliche Drohung. Aber am 7. Morgen sprang er auf von seinem Lager und rief, nun ja, will sehen, ob ich mir ein wärmeres schaffen kann, denn der gleichgültige Stein in meiner Brust macht mir das Leben nur langweilig und öde. Er zog schnell seinen Sonntagsrock an und setzte sich auf sein Pferd und ritt dem Tannenbühl zu. Im Tannenbühl, wo die Bäume dichter standen, saß er ab, band sein Pferd an und ging schnellen Schrittes dem Gipfel des Hügels zu. Und als er vor der dicken Tanne stand, hub er seinen Spruch an.
Schatzhauser im grünen Tannenwald, bist viele 100 Jahre alt. Dein ist all Land, wo Tannen stehen. Lässt dich nur Sonntagskindern sehen.
Da kam das Glasmännlein hervor, aber nicht freundlich und traulich wie sonst, sondern düster und traurig. Es hatte ein Röcklein an von schwarzem Glas und ein langer Trauerflor flatterte herab vom Hut, und Peter wusste wohl, um wen es trauere. »Was willst du von mir, Peter Munk?« fragte es mit dumpfer Stimme. »Ich hab noch einen Wunsch, Herr Schatzhauser«, antwortete Peter mit niedergeschlagenen Augen. »Können Steinherzen noch wünschen?«, sagte jener. »Du hast alles, was du für deinen schlechten Sinn bedarfst, und ich werde schwerlich deinen Wunsch erfüllen.«
»Aber ihr habt mir doch 3 Wünsche zugesagt. Einen habe ich immer noch übrig.«
»Doch ich kann ihn versagen, wenn er töricht ist«, fuhr der Waldgeist fort. »Aber wohlan. Ich will hören, was du willst.«
»So nehmt mir den toten Stein heraus und gebt mir mein lebendiges Herz«, sprach Peter.
»Hab ich den Handel mit dir gemacht?«, fragte das Glasmännlein. »Bin ich der Holländer Michel, der Reichtum und kalte Herzen schenkt? Dort, bei ihm musst du dein Herz suchen.«
»Ach, er gibt's nimmer zurück«, antwortete Peter traurig.
»Du dauerst mich, so schlecht du auch bist«, sprach das Männlein nach einigem Nachdenken.
»Aber weil dein Wunsch nicht töricht ist, so kann ich dir wenigstens meine Hilfe nicht versagen. So hör. Dein Herz kannst du mit keiner Gewalt mehr bekommen, wohl aber durch List. Und es wird vielleicht nicht schwer sein, denn Michel bleibt doch nur ein dummer Michel, obgleich er sich ungemein klug dünkt. So gehe denn geradewegs zu ihm und tue, was ich dir jetzt heißen werde.«
Aber was das Glasmännlein jetzt dem Peter alles verrät, das erfahrt ihr dann wohl nächste Woche. Lasst euch überraschen. Bis dann. Ciao.